NDR Info. Themen des Tages.
Wir schauen an diesem Gründonnerstag nach Frankreich, wo US-Außenminister Rubio zu Besuch ist und wo nun auch die Europäer Gelegenheit haben, sich in die Gespräche über die Zukunft der Ukraine einzubringen. Wir versuchen, die Debatte einzuordnen, die über die Flüge von bedrohten Afghanen nach Deutschland entbrannt ist. Und wir schauen, auf welchen Straßen und Autobahnen es zum Start ins Osterwochenende besonders eng werden könnte. Ich bin Michael Latz, schön, dass Sie dabei sind. Bei den ersten Annäherungen zwischen den USA und Russland im März, da hatten die Europäer noch nicht mal einen Platz am Katzentisch, als es um eine mögliche Waffenruhe ging. Heute nun wurde US-Außenminister Rubio zum Antrittsbesuch in Frankreich erwartet und prompt hat dieser Besuch eine viel weitreichendere Bedeutung bekommen. Denn auch hochrangige Vertreter der Ukraine sind in Paris, sowie aus Deutschland und Großbritannien. In manchen Medien findet sich schon das Wort von Friedensgesprächen, andere nennen es Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Klar ist, es wird heute in Paris über die weiteren Möglichkeiten im Krieg zwischen Russland und der Ukraine gesprochen. Und dieses Mal sind die Europäer mit dabei. Kai Rienecker beobachtet die Entwicklungen heute für uns. Es macht ja den Eindruck, als wären diese Gesprächsrunden, die sich da zusammengefunden haben, sehr kurzfristig zustande gekommen. Von wem ging da der Impuls aus?
Ja, das ist nicht so ganz klar. Es gibt hier Spekulationen unter den Beobachtern, dass der möglicherweise sogar von US-Präsident Trump ausgegangen sein könnte. Es heißt, dass sich Trump und der französische Präsident Macron praktisch täglich miteinander in Verbindung setzen würden, ständig miteinander telefonieren würden. Das können wir natürlich nicht kontrollieren, aber es scheint da wohl doch einen engen Draht zu geben. Und es ist auch klar, Marco Di Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff, die würden nicht so demonstrativ nach Paris anreisen, wenn Trump damit nicht einverstanden wäre. Also das sieht schon nach einer konzertierten Aktion aus und vielleicht auch einem Signal, das man durchaus Richtung Moskau schicken möchte, dass Trump versucht sein könnte, jetzt einen anderen Weg zu gehen.
Bisher hatte die US-Regierung ja unter Donald Trump nicht gerade den Eindruck erweckt, als würde sie Wert auf die Meinung der Europäer legen, wenn es um die weitere Entwicklung der Ukraine geht. Sie sprachen gerade von einem Signal Richtung Russland. Welches Signal geht von dem Rubio-Besuch für die Europäer aus?
Ja, also da werden ja jetzt Bilder in die Welt geschickt von einem händeschüttelnden Macron zusammen mit Rubio und Witkoff. Gleichzeitig soll es eine gemeinsame Runde erstmals geben zwischen den Amerikanern, Europäern inklusive der Ukraine. Also das sieht natürlich schon so ein bisschen nach Schulterschluss aus zwischen denjenigen, die ja früher eigentlich auch sehr eng zusammengearbeitet haben. Also wenn es da eben tatsächlich eine Art diplomatische Kehrtwende geben könnte. Nun ist der amerikanische Präsident Trump ja auch dafür bekannt, dass er seinen Kurs immer mal sehr schnell auch von Tag auf den anderen wieder wechselt. Kann. Aber diese Bilder werden bleiben und das ist hier natürlich schon ein deutliches Symbol, wenn man sich in Paris, da wo auch die Gipfeltreffen stattgefunden haben, dieser sogenannten Koalition der Willigen, also letztendlich der europäischen Staaten inklusive einiger anderer wie Kanada und Australien, wenn man sich nun ausgerechnet hier dann mit den amerikanischen Vertretern und der Delegation, der hochrangig besetzten Delegation aus der Ukraine trifft, dann ist das schon ein starkes Signal.
Stichwort Koalition der Willigen. Frankreich und Großbritannien bemühen sich ja schon seit Wochen, auch den Europäern mehr Gewicht zu geben. Was können Sie Rubio denn heute vorschlagen, um tatsächlich als Verhandlungspartner im weiteren Prozess ernst genommen zu werden?
Ja, viel dreht sich in den Verhandlungen, gerade auch aus Sicht der Europäer, auch um die Absicherung eines Friedensabkommens. Eine Waffenstillstandsvereinbarung, das haben die Europäer, allen voran der französische Präsident Macron, immer gesagt, ist nichts wert, wenn es nicht auch militärisch abgesichert werden kann. Ansonsten würde man Russland nur einladen, eines Tages dann doch wieder zuzuschlagen. Und da haben die Franzosen und die Briten ja auch schon einen Vorschlag gemacht, dass man dort zumindest mal eine kleine Truppe entsenden könnte, die in Form von Militärberatern zumindest hinter der Front vor Ort wären und damit auch Russland signalisieren würden, dass wenn sie da nochmal den Waffenstillstand verletzen, dass es dann letztendlich auch mit den anderen Europäern zu tun haben. Aber die Europäer wollen nicht alleine vorangehen. Sie wollen abgesichert sein durch das Wohlwollen der USA, dass die im Zweifelsfall auch eingreifen würden. Und genau darum könnte es hier in Paris gehen.
Was glauben Sie, was wird am Ende des Tages stehen? Etwas Greifbares, das die Ukraine einen Waffenstillstand näher bringt?
Alle Seiten haben sich hier, glaube ich, bemüht, keine zu große Erwartungshaltung für dieses Treffen nach außen vorzugeben. Das heißt, selbst wenn es nur zu einer Gesprächsrunde, einer gemeinsamen kommt, bei der Amerikaner, Europäer und dabei auch die Deutschen, Großbritannien und Frankreich und die Ukraine mal an einem Tisch sitzen, dann glaube ich, kann man das schon als diplomatischen Erfolg der Europäer und als starkes Signal auch Richtung Moskau werten.
Karin Ecker aus Paris. Der Iran hat im Nahen Osten zuletzt reichlich an Einfluss verloren, aber von der israelischen Regierung wird er nach wie vor als größte Bedrohung wahrgenommen, auch weil das Land ja im Verdacht steht, an Atomwaffen zu arbeiten. Die Regierung in Jerusalem hat vor diesem Hintergrund offenbar einen Angriff auf iranische Atomanlagen vorbereitet oder zumindest geprüft. Aber die USA als wichtigster Verbündeter waren dagegen, so schreibt es die New York Times. Warum die Pläne überhaupt öffentlich geworden sind und wie sie in Israel diskutiert werden, berichtet Julio Segador.
Für Israel steht fest, Frieden im Nahen Osten kann es nur geben, wenn der Iran entscheidend geschwächt wird, wenn das Mullah-Regime als regionale Macht mit Einfluss auf Terrorgruppen und Milizen an Einfluss verliert. Und in der israelischen Regierung scheint man daher zu dem Schluss gekommen zu sein, dass ein Angriff auf den Iran, vor allem auf dessen Atomanlagen, die beste Garantie wäre, um den schiitischen Erzfeind in Schach zu halten. Wie ein Bericht in der New York Times nun offenlegt, soll Israel einen derartigen Angriff auf den Iran schon im Mai geplant haben. Bei seinem jüngsten Besuch in Washington soll Israels Premier Benjamin Netanyahu versucht haben, US-Präsident Donald Trump von der Offensive gegen den Iran zu überzeugen. Doch wie Trump nun in einem Radiointerview verriet, will er zunächst noch einmal der Diplomatie eine letzte Chance geben. Wenn wir das Problem ohne das lösen können, was die Israelis sagen oder vorschlagen, wäre das schön. Wir werden sehen, was passiert. Es wird so oder so eine Lösung geben. Klar ist, der Iran darf keine Atomwaffen besitzen. Das ist das Wichtigste. Netanyahu konnte Trump von einem gezielten gemeinsamen Militärschlag offensichtlich nicht überzeugen. Seine Meinung geändert hat Israels Premier aber nicht. Bei einem Truppenbesuch im Norden Gazas hält Netanyahu ein Papier in die Kameras. Das hier ist der Post des iranischen Tyrannen Ayatollah Khamenei, der heute veröffentlicht wurde. Darin erklärt er, warum Israel zerstört werden muss. Er tat dies während der Verhandlungen mit den Amerikanern. Wir kämpfen um unsere Existenz, wir kämpfen um unsere Zukunft. Vor allem Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner drängen darauf, den Iran zeitnah anzugreifen. Bei dem Vergeltungsschlag Ende Oktober konnte das israelische Militär iranische Raketenfabriken und wichtige Stellungen der Luftabwehr ausschalten. Seither herrscht das Gefühl vor, den Iran gerade jetzt entscheidend schwächen zu können. Doch klar ist auch, allein kann Israel nicht gegen den Iran militärisch vorgehen. Zu groß wäre die Gefahr, einen regionalen Krieg zu entfesseln, der auch in Israel möglicherweise zu großen Verlusten führen würde. Man braucht die USA, macht der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot deutlich. Ein Angriff im Iran ist nicht mit einem Angriff im Gazastreifen oder im Libanon zu vergleichen. Das ist eine enorme Operation mit regionalen und globalen Folgen, die mit einem unglaublichen Aufwand verbunden ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es die Amerikaner sind, die Weltmacht Nummer eins, die eine solche Operation anführen. In Israel sind viele verwundert, dass die israelischen Angriffspläne offenkundig geleakt und veröffentlicht wurden. Dies mache alle Überlegungen zu einem Militärschlag wirkungslos, sagen Experten. Die Opposition überschüttet Premier Netanyahu mit Hohn und Spott. Immer wieder drohe Netanyahu und immer wieder würden seine Pläne durchsickern, erklärte Ex-Regierungschef Naftali Bennett. Dessen Nachfolger als Premier Yair Lapid betonte, er habe schon im Oktober vorgeschlagen, Irans Ölindustrie anzugreifen. Doch es sei Netanyahu gewesen, der den Angriff gestoppt habe.
Julio Segador berichtete aus Tel Aviv. 20 Jahre lang hat sich die Bundeswehr zusammen mit NATO-Partnern darum bemüht, Afghanistan zu befrieden und in demokratische Strukturen zu überführen. Dabei war sie auch immer auf die Hilfe von Einheimischen angewiesen, auf sogenannte Ortskräfte. Ihnen hat 2021 nach dem Sturz von Kabul unter anderem Bundeskanzlerin Merkel Hilfe versprochen. Später wurde diese Hilfe dann zum Beispiel auch auf afghanische Abgeordnete ausgeweitet, die von den Taliban bedroht wurden. Dieser Tage aber werden Flüge, die solche gefährdeten Menschen aus Afghanistan nach Deutschland bringen sollen, von reichlich Kritik begleitet, vor allem aus der Union. Philipp Eckstein in Berlin. Nun erweckt die Union mit ihrer Kritik ja den Eindruck, die Bundesaußenministerin, sie setze sich in den letzten Tagen ihrer Amtszeit quasi über den Willen der kommenden Bundesregierung hinweg und hole so viele Afghanen nach Deutschland wie möglich. Das Bundesaußenministerium wieder verweist darauf, es würden nur längst gemachte Zusagen erfüllt. Wer hat in diesem Fall nun recht?
Ja, wer hat recht? Das ist in so politischen Fragen natürlich immer schwierig. Was allerdings tatsächlich zutrifft, ist, dass Deutschland, das hat jetzt die Bundesregierung, das hat das Auswärtige Amt, das Bundesinnenministerium mehrfach auch hier auf Pressekonferenzen klar so gesagt, dass es ja diese Aufnahmeprogramme gibt und dass es da feste Zusagen gibt und dass diese Zusagen auch rechtsverbindlich sind und entsprechend die Menschen quasi ein Anrecht haben, dass sie dann in diesem Visaverfahren geprüft werden und dann auch nach Deutschland kommen. Die Zahl, die da zurzeit noch im Raum steht, das sind rund 2600 Menschen, die überwiegend in Pakistan jetzt festsitzen, muss man sagen, und eben darauf warten, dass sie nach Deutschland kommen. Und was aber auch richtig ist, ist, dass es ja jetzt gestern erst einen Flug gegeben hat, davor noch einige weitere Flüge, auch in diesem Jahr, und dass es jetzt im April noch zwei weitere Flüge geben soll. Und bei der Union der Ärger aber groß ist, weil man sagt, wir haben doch schon gesagt, in der nächsten Bundesregierung, die ja dann sehr wahrscheinlich von der CDU angeführt wird, mit Friedrich Merz als Kanzler, wenn er denn dann gewählt wird, dass sie diese Aufnahmeprogramme eben gerne beenden möchten.
Gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück. Die Taliban haben in Afghanistan ja schon vor 4 Jahren die Macht übernommen, noch also zur Zeit der letzten schwarz-roten Koalition. Wann wurden den Menschen, die jetzt kommen, denn zugesagt, dass sie nach Deutschland kommen dürfen?
Also was gerade in der Debatte so ein bisschen durcheinander geht, was auch schwierig auseinanderzuhalten ist, weil selbst auf diesen Fliegern Menschen aus unterschiedlichen Programmen sind, ist, dass es unterschiedliche Aufnahmeprogramme gibt. Da gab es einmal und gibt es dieses sogenannte Ortskräfteverfahren. Das bezieht sich vor allem auf Menschen, die beispielsweise für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet haben und deshalb danach jetzt Angst haben vor Repressionen von den Taliban. Und dann gibt es ein Bundesaufnahmeprogramm. Dieses Bundesaufnahmeprogramm ist ein gutes Jahr nach der Machtergreifung der Taliban quasi aufgelegt worden. Und das richtet sich vor allem an Menschen, die in Afghanistan beispielsweise als Anwälte tätig waren oder auch als Menschenrechtsaktivisten und die einfach aufgrund quasi ihrer Positionierung und ihrer Aufgaben Angst vor den Taliban haben, ohne dass sie aber unmittelbar jetzt beispielsweise für deutsche Institutionen gearbeitet hätten.
Nichtsdestotrotz, zurzeit häufen sich ja gerade die Flüge kurz vor dem Wechsel der Bundesregierung. Gibt es dafür einen Grund?
Also was es dazu an Informationen auch seitens der Bundesregierung gibt, ist, dass diese Aufnahmeverfahren, dass diese Sicherheitsüberprüfungen einfach wahnsinnig aufwendig sind und sehr lange dauern. Und so erklärt man ein wenig, dass es jetzt lange Zeit keine Flüge gegeben hat und jetzt aber doch in einer relativ engen Abfolge mehrere dieser Flüge. Zuletzt gab es ja im Februar einen Flug, es gab jetzt im März 2 Flüge, gestern der Flug und 2 weitere Flüge, die für April geplant sind. Und gerade diese Häufung aber auch der Flüge sorgt ja jetzt unter anderem bei CDU und CSU für scharfe Kritik, weil man sagt, und das ist ein Vorwurf, der sich dann vor allem von der Union Richtung Außenministerium, Richtung der grünen Außenministerin Annalena Baerbock richtet. Man würde jetzt hier noch einmal, ja, so kurz vor Ende der Amtszeit Fakten schaffen. Die Bundesregierung, wie gesagt, weist diesen Vorwurf zurück und sagt, man erfülle hier nur das, wozu man dann letztlich auch verpflichtet sei oder sich eben auch verpflichtet habe.
Du hast eben die umfangreichen Sicherheitsüberprüfungen erwähnt. Das ist ja ein weiterer Kritikpunkt aus der Union. Man wisse gar nicht, wer da jetzt ins Land komme. Dabei hat es diese Überprüfungen gegeben. Was wurde da geprüft und was ist also dran an dem Vorwurf?
Ja, also das ist ein Vorwurf, muss man sagen, auf den die Bundesregierung, insbesondere das Auswärtige Amt, aber auch das Bundesinnenministerium doch ja relativ verschnupft reagiert, weil man den doch sehr entschieden zurückweist. Da sagt man, diese Verfahren sind sehr, sehr aufwendig. Da sind dann nicht nur die Botschaftsmitarbeiter, sondern beispielsweise auch Bundespolizistinnen und Bundespolizisten mit involviert, wo diese Personen, mir sagte jemand, wirklich sich einmal nackig machen müssen. Also wo man sehr genau überprüft, mit wem hat man es da zu tun, wie plausibel sind möglicherweise Dokumente. Wenn Dokumente Fragen aufwerfen, dann muss unabhängig davon geprüft werden, wie beispielsweise Familienverhältnisse sind etc. Und die Aussage, und da war die Bundesregierung zuletzt jetzt doch sehr, sehr eindeutig, war stets, dass man sich ganz, ganz sicher sei über die Identität dieser Menschen, die eben hier einreisen und dass von diesen Menschen kein Sicherheitsrisiko ausgeht.
Nach dem Flug gestern wurden nun aber offenbar Passagiere überprüft, bei denen es Probleme mit den Papieren gab. Das schreibt zumindest Bild.de. Was ist da passiert?
Also es ist ein interessanter Vorgang tatsächlich. Die Bundespolizei hat, als dieser Flieger gestern in Leipzig am Abend gelandet ist, nochmal eine Einreisekontrolle durchgeführt. Dazu ist die Bundespolizei auch verpflichtet. Und dabei ist den Polizistinnen und Polizisten offenbar aufgefallen, dass es bei einigen Dokumenten Unstimmigkeiten gibt. Sie haben dann entsprechend Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ich habe dazu gerade auch gesprochen mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Bundesinnenministerium. Also da wird dieser Vorgang an sich bestätigt. Da heißt es dann aber auch nochmal, dass es nichts daran ändert, dass diese Sicherheitsüberprüfungen stattgefunden hat, auch dass die Identität sicher festgestellt wurde. Aus Sicherheitskreisen ist dann eher noch zu hören, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass es teilweise bei Dokumenten eben Unstimmigkeiten gibt. Man habe das dann vor Ort überprüft, also die Identität etc. Und trotzdem würden solche Dokumente dann im Zweifelsfall in Deutschland eben nochmal zu Ermittlungsverfahren führen.
Philipp Eckstein hat die Debatte über die Afghanistan-Flüge noch einmal zusammengefasst. 152 Sitze hat die AfD im neu gewählten Bundestag. Der Block am rechten Rand des Plenums ist also deutlich gewachsen. Und wenn Union und SPD ab Mai die neue Regierung bilden, dann wird die AfD die Oppositionsführerin. Wie also sollte man mit der Partei im Bundestag umgehen? Besonders wenn es darum geht, wichtige Posten etwa in Ausschüssen zu besetzen, wo ja die eigentliche Arbeit des Parlaments stattfindet. CDU-Vize Jens Spahn hat am Wochenende vorgeschlagen, die Partei wie jede andere Oppositionspartei auch zu behandeln diesbezüglich. Und damit hat er eine lebhafte Debatte ausgelöst, in der er Zuspruch, aber auch reichlich Widerspruch bekommt. Daniel Prokraka fasst sie zusammen.
Dass die Union über eine Normalisierung im Umgang mit der AfD diskutiert, irritiert die Grünen. Fraktionschefin Hasselmann sagte bei RTL NTV, die AfD wolle doch die CDU als konservative Kraft der Mitte zerstören. Außerdem habe die AfD in der Vergangenheit Ausschussvorsitze im Bundestag parteipolitisch missbraucht. Anders argumentiert Thüringens Ministerpräsident Vogt von der CDU. Er sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, zwar müsse man bei sicherheitsrelevanten Ausschüssen genau überlegen, wie man handelt, doch grundsätzlich müsse man der AfD nach den Parlamentsregeln auch Ausschussvorsitze zubilligen. Gleichzeitig bezeichnete Vogt die AfD als extremistische Partei. Man müsse sie aber politisch bekämpfen und nicht mit, so wörtlich, Parlamentstricks. Von der CDU in Mecklenburg-Vorpommern kommt der Hinweis, dass in Ostdeutschland schon längst anders mit der AfD umgegangen werde als im Bund. Der Landesvorsitzende Peters sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, im Osten gebe es auf kommunaler Ebene keine Brandmauer mehr zur AfD. Die Partei stellt im neuen Bundestag mit 152 Abgeordneten die zweitgrößte Fraktion. Bilden Union und SPD wie erwartet eine neue Regierung, wird die AfD zur größten Oppositionsfraktion. Traditionell stellt diese in aller Regel den Vorsitzenden im wichtigen Haushaltsausschuss. Nur in wenigen Jahren seit 1949 war das anders. Einen Anspruch darauf, als größte Oppositionsfraktion den Haushaltsausschuss zu führen, gibt es aber nicht. Und genauso wenig existiert ein Rechtsanspruch darauf, dass AfD-Kandidaten für andere Ausschussvorsitze gewählt werden.
Der Bundestag sucht nach dem richtigen Umgang mit der AfD. Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist der Meinung, dass allein schon die Debatte über dieses Für und Wider vor allem der AfD nutzt. In ihrem Kommentar verweist sie darauf, dass der Bundestag schon einmal eine andere Lösung gefunden hat.
NDR Info. Die Meinung.
Der Bundestag ist in einem demokratischen Dilemma. Zugespitzt sieht es so aus. Machen die Abgeordneten der anderen Parteien so weiter wie die letzten Jahre und isolieren die AfD im Parlament, also wählen AfDler nicht zu Ausschussvorsitzenden oder zu Bundestagsvizepräsidenten, dann stärkt das die Erzählung der AfD. Die sagt dann nämlich, dass die angeblich wahren Demokraten undemokratisch mit ihr als Partei umgehen würden, dass sie damit den Wählerwillen missachten. Immerhin ist die AfD die zweitstärkste Partei im Land. Aber auf der anderen Seite normalisiert der Bundestag den Umgang mit der AfD. Also steht ihnen zum Beispiel Ausschussvorsitze zu und bleibt damit der parlamentarischen Tradition treu, dass jede Partei im Bundestag ein Anrecht auf diese Ämter hat. Dann gibt sie der AfD mehr Macht im politischen Alltagsgeschäft. Das wollen die meisten Politikerinnen und Politiker im Bundestag unbedingt verhindern. Aber wie viel Macht hat so ein Ausschussvorsitzender überhaupt? Hart formuliert, Ausschussvorsitzende sind nicht mehr als bessere Assistenten der Verwaltung. Es ist ein organisatorisches Amt. Sie berufen Sitzungen ein, setzen die Tagesordnungen fest, stimmen sich mit den Fraktionen ab. In den Beratungen müssen sie sich eher zurückhalten. Sie haben zwar die Leitungs- und Ordnungsgewalt, sind aber als Vorsitzende zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet und treten eher auf wie Moderatoren. Und zusätzlich stehen sie selten im Licht der Öffentlichkeit, denn Ausschüsse tagen in der Regel hinter verschlossenen Türen. Also ein gar nicht mal so einflussreiches Amt, das der AfD bei der Verbreitung ihrer Narrative nicht groß nutzen wird. Aber die Debatte darum bläht es künstlich auf. Und es ging auch schon mal anders zur Erinnerung. 2017, als die AfD das erste Mal in den Bundestag eingezogen ist, hat man ihr auch Ausschussvorsitze zugestanden. Als Stefan Brandner, Vorsitzender des Rechtsausschusses, menschenfeindliche Posts im Internet abgesetzt hat, hat man ihn einfach wieder abgewählt, weil die Ausschussmitglieder sich von ihm nicht mehr vertreten lassen wollten. Problem gelöst, Debatte umgangen. Sollte ein AfD-Ausschussvorsitzender ein Fehler gewesen sein, kann man ihn also korrigieren. Die spannende Frage würde in dem Fall lauten: Wenn man das zulässt, was wäre dann mit der Opfererzählung der AfD? Kriegen die anderen Parteien sie schneller klein, wenn sie sie einbeziehen, statt auszuschließen? Und damit sind wir beim eigentlichen Dilemma, denn auf manche Fragen gibt es keine eindeutige Antwort. In politischen Glaskugeln ist es leider immer so furchtbar neblig.
Die Meinung von Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Das lange Osterwochenende steht an und das nutzen natürlich viele, um die Familie zu besuchen, um Freunde zu besuchen oder in den Urlaub zu fahren. Und das bedeutet leider auch, auf den Straßen wird's richtig voll. Wir haben es gestern schon gemerkt und auch heute ist viel los auf den Straßen. Der ADAC, der spricht von der ersten großen Reisewelle des Jahres. Gerade der heutige Gründonnerstag, der gilt als einer der staureichsten Tage in Deutschland. Laura Janke hat die Lage für uns heute Nachmittag im Blick. Wie sieht es denn tatsächlich auf den Straßen bei uns im Norden aus?
Ja, auf einigen Strecken braucht es auf jeden Fall mehr Geduld. Gerade jetzt am Nachmittag sind da ja die Osterurlauber auf die Berufspendler gestoßen. Und da geht es vor allem rund um die Ballungsräume und an den Baustellen nur langsam voran. Längere Staus, also bis zu 10 Kilometer, die gibt und die gab es vor allem auf der A1, A2 und A7 mit den Schwerpunkten Bremen und Hannover und ja rund um Hamburg, insbesondere da, wie so häufig, vor dem Elbtunnel. Wer heute also noch los will, sollte ja die Verkehrslage im Blick behalten, bei Staugefahr möglichst auf alternative Routen wechseln oder bestenfalls ja wirklich erst später am Abend losfahren.
Wagen wir mal einen Ausblick auf die nächsten Tage. Lohnt sich zu warten oder wird es dann ehrlich voll?
Na, also zumindest morgen Vormittag, da wird es nochmal voll. Der ADAC, der spricht auch davon, dass es nochmal voller werden könnte als heute. Sonnabend und Ostersonntag, da dürfte es hingegen wieder etwas deutlich entspannter auf den Straßen werden. Die große Rückreisewelle, die wird dann am Ostermontag erwartet. Also da wird es nochmal richtig voll. Dann fahren nämlich nicht nur viele vom Osterbesuch oder auch von diesem Wochenend-Kurzurlaub wieder nach Hause. Es enden auch die Ferien in mehreren Bundesländern. Dazu gehören zum Beispiel auch Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Und das dürfte übrigens nicht nur ja, voll werden auf den Straßen, sondern auch voll werden in den Zügen. Die Bahn empfiehlt deshalb allen Reisenden auf jeden Fall einen Sitzplatz zu buchen. Sie hat aber auch für dieses ganze lange Wochenende angekündigt, wo immer es geht, ja, längere Züge einzusetzen.
Vielen Dank, Laura Janke, mit dem Überblick über die Lage auf den Straßen und auch bei den Bahnen jetzt zum Osterreisewochenende. Es ist also ein bisschen Geduld gefragt. Über den aktuellen Stand und die Staus auf den Straßen informieren wir Sie natürlich hier immer im Programm bei NDR Info oder auch auf ndr.de/verkehr. Und das waren die Themen des Tages an diesem grünen Donnerstag.